SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Professor Peter Kremsner ist Infektiologe. Er leitet das Institut für Tropenmedizin an der Universitätsklinik Tübingen. Er verfügt über große Erfahrung in der Entwicklung von Impfstoffen und er verantwortet deshalb jene CureVac-Impfstudie, auf die viele Menschen so große Hoffnungen setzen. Professor Kremsner war zuletzt im März 2020 bei uns. Seitdem hat sich natürlich auch bei ihm beruflich wie privat viel verändert.
Ich bin inzwischen geimpft, ja, Anfang des Jahres. Das hat jetzt mein Leben nicht so sehr verändert, aber durchaus. Zum Beispiel die reduzierte, um nicht zu sagen, ja, auf null eingeschränkte Reiserei. Ja. Ich bin sehr viel verreist zu Kongressen und sehr viel nach Afrika zu unseren Partnern. Das ist auf null zurückgegangen innerhalb des letzten Jahres. Und ich war viel mehr in Tübingen, also ich war praktisch nur in Tübingen und auch sehr viel zu Hause. Wir essen praktisch nur mehr zu Hause. Zum Teil waren auch die Nachwuchssportler, also unsere Kinder, daheim. Und das ist eigentlich auch sehr schön gewesen.
Sind die Kinder wieder zurückgezogen?
Die sind jetzt auch wieder zum Teil an ihren Studienorten, aber sind doch mehr zu Hause als davor.
Beruflich gesehen Corona 100% ihrer Arbeitszeit inzwischen?
Das ist nicht so, aber es hat sich dann Anfang letzten Jahres so ergeben, dass wir immer mehr Corona-Studien und Untersuchungen hatten. Einerseits, was die Therapiestudien anging, andererseits, was die Impfstudien anging und auch alles andere sehr Corona-lastig war. Ja. Wir lassen das andere aber nicht aus den Augen. Es musste aber einiges leider ein wenig auf Eis gelegt werden oder reduziert werden.
Wenn wir uns die aktuelle Corona-Großwetterlage angucken, Frau Merkel hat gesagt, die dritte Welle ist gebrochen. Hat sie recht?
Aber es sieht so aus, dass in ganz Europa jetzt die Zahlen sich stabilisieren, zum Teil zurückgehen. Ich bin optimistisch und das, was ich sehen kann, ist ja sehr günstig. In einigen Nachbarländern ist es wirklich so, dass ich das voll unterschreiben würde. In Deutschland sind die ersten Anzeichen auch da. Wir haben aber leider auch noch Anzeichen, das heißt viele Menschen in den Krankenhäusern und eine hohe Testpositivrate, wo ich gerne noch mal mehr dazu sagen würde, die mich ein bisschen beunruhigen, aber auch das stabilisiert sich und geht leicht zurück.
Auf der anderen Seite, es hat ja Horrorszenarien im Februar und im März gegeben mit prognostizierten Inzidenzwerten im vierstelligen Bereich. Warum hat man sich da so dramatisch geirrt?
Die Inzidenz ist ein Wert, den wir zwar täglich anstarren und in den Nachrichten hören, der aber wirklich nur eine Annäherung ist. Es gibt viel bessere, auch schon von weisen Leuten seit einem Jahr propagierte Werte, die wir anschauen sollten. Zum Beispiel die PCR-Testpositivrate, wenn man ausreichend testet, oder die Belegung mit Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Und das sind die viel besseren Werte. Wenn man die anschaut, sieht die Lage zum Teil ganz anders aus. Wenn man die Inzidenz nur alleine anschaut, die ist sehr anfällig gegenüber Testung, Häufigkeit von Testung zum Beispiel und deswegen gar nicht so aussagekräftig. Und das würde ich dann lieber auf Testpositivraten sehen und die gehen auch jetzt langsam zurück. Also es wird besser und manche meiner Kollegen haben sich eben Gott sei Dank geirrt.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Tübinger Infektiologen Professor Peter Kremsner, ein hoch angesehener Arzt und Wissenschaftler, der mit und für das BioNTech-Unternehmen CureVac den Covid-19-Impfstoff entwickelt hat. In allernächster Zeit wird die Europäische Arzneimittelagentur EMA über die Zulassung von CureVac entscheiden. Als Professor Kremsner in dieser Woche bei uns war, gingen viele Mails von SWR1-Hörern ein. Eine Hörerin schrieb aus China, dass sie mit dem chinesischen Impfstoff bereits geimpft wurde.
Alles, was wir wissen dazu, ist das ein guter Impfstoff. Und das ist auch etwas, was man vielleicht auch demnächst in der Europäischen Union sehen wird. Er ist in sehr vielen Ländern auch schon zugelassen, nicht nur in China. Zum Beispiel eben auch in Gabun, wo ich ja auch sehr viel bin und auch forsche in Zentralafrika. Da verimpfen wir genau diesen Impfstoff. Viele meiner Kollegen an unserem Forschungszentrum in dem Albert-Schweitzer-Hospital angeschlossenem Campus, sind damit inzwischen geimpft. Und ich überlege auch, mich demnächst mit diesem Impfstoff, der ja, eigentlich sehr gut aussieht, auffrischen zu lassen.
Hätten Sie keine Bedenken?
Nein, gar nicht.
Hätten Sie Bedenken, sich mit Sputnik impfen zu lassen?
Das, was publiziert ist, was veröffentlicht ist, sieht sehr gut aus. Ich würde mich auch mit Sputnik impfen lassen.
Eine Hörerin möchte wissen, ob es Sinn macht, wenn man es denn entscheiden darf, sich mit zwei verschiedenen Impfstoffen impfen zu lassen. Also beispielsweise zuerst mit AstraZeneca und als Zweitimpfung dann mit BioNTech oder vielleicht auch irgendwann mit CureVac.
Ja, die Zulassung ist die eine Sache. Und da ist es so, dass man eben den gleichen Impfstoff nehmen soll, so wie er im Beipackzettel steht. Die klinische Anwendung ist dann was anderes. Und in der Reisemedizin machen wir das seit sehr langer Zeit, dass wir Impfstoffe kombinieren. Wir wissen auch, dass eine heterologe Immunisierung, also dass man zwei Impfstoffe nimmt, zuerst einen und dann einen zweiten, in der Regel sogar bessere Immunabwehr und Immunantwort macht. Genau das Prinzip hat übrigens auch der Sputnik-Impfstoff gemacht, in dem zuerst ein Adenovirus 26 vektorbasierter Impfstoff genommen wurde und danach ein Adenovirus 5er Impfstoff. Und das hat eine bessere Wirksamkeit als jetzt zum Beispiel der Oxford- oder AstraZeneca-Impfstoff, die zweimal das gleiche genommen haben. Also etwa 90-95% Wirksamkeit bei Sputnik gegen nur etwa 60% Wirksamkeit bei AstraZeneca.
Ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer wollen wissen, ob AstraZeneca, also der Impfstoff, der ja auch so sehr in der öffentlichen Diskussion ist, vor schweren Krankheitsverläufen schützt.
Ja, es sieht gut aus. Also der Impfstoff ist zwar, wenn man jetzt Gesamt-Covid-19 anschaut, schlechter wirksam als die mRNA-Impfstoffe, aber er schützt auch gut gegen schwerer Covid-19-Erkrankung und auch gegen Tod. Also mit einem Wort, wer kann und nichts anderes hat, soll sich bitte auch mit AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen und egal, ob er 40 Jahre alt ist oder 80 Jahre.
Gibt es einen idealen Impfabstand zwischen erster und zweiter Impfung?
Das kann man so nicht sagen, aber 3 Wochen Abstand sollte man lassen bei diesen Impfstoffen, die jetzt auf 2 Impfungen getippt haben. Je länger man wartet, desto mehr Impfschutz verliert man nach der ersten Impfung. Also 3 bis 8 Wochen ist schon in Ordnung.
Vorerst letzte Hörerfrage. Wie lange hält die Impfung an und wann muss möglicherweise danach geimpft werden?
Bisher können wir sagen, dass etwa 6 Monate Schutz, vielleicht 8 Monate Schutz gewährleistet sind mit den Impfungen, die wir bisher kennen. Aber der wird auch länger dauern. Wie lange genau, wissen wir einfach noch nicht.
Thorsten Schreiber war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, ein Mann, der in Afrika bemerkenswerte Entwicklungshilfe leistet. Schreiber baut mit seinem Unternehmen Africa Green Tech mobile Solaranlagen in den entlegensten Dörfern in Mali und im Niger. In Leute erzählte Thorsten Schreiber die Geschichte von Nassou Oumer, der erst Flüchtling war und dem heute in Mali ein Restaurant gehört.
Wir haben Anfang 2017 sein Dorf elektrifiziert und er war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Europa. Er wollte die spanische Route nehmen, war ungefähr in Marokko. Familie hatte Geld gesammelt für die Flucht, um den Schlepper zu bezahlen. Das kostet um die 20.000 Euro, das ist gar nicht wenig. Und er hat einen Anruf von seinem Onkel bekommen und er hat gesagt, hier, die Deutschen sind da. Also ging ja schon etwas früher los, aber das Dorf hat gar nicht geglaubt, dass es zustande kommt. Und ja, die Deutschen sind gekommen, wir haben Strom. Und dann hat Nassou sich, der ist damals ungefähr 26 gewesen, hat sich dann zurückgemacht, hat sich in den Bus gesetzt und ist heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer in seinem Dorf. Hat 2 Restaurants und hat die Wertschöpfungskette verstanden, hat also auch eine Hühnerfarm. Die Hühner züchtet er selber und verkauft sie dann eben im Restaurant. Und ihm geht's sehr gut. Er hat mehrere Geschäfte. Sagt heute, wenn du mir heute anbieten würdest, ein Ticket mit Visum nach Paris, ich würde hier bleiben.
Wie ist dieser Bewusstseinswandel entstanden? Denn ein Großteil der jungen Generation träumt natürlich wie er von Europa.
Ja, also wir müssen da nochmal unterscheiden, dass viel Migration nicht stattfindet, weil die Leute hierher kommen wollen, um irgendwie Party zu feiern, sondern es sind tatsächlich Familien, die jemanden entsenden. Also da wird der kräftigste und stärkste und vielleicht auch klügste ausgewählt und dann verkaufen die teilweise ihr Vieh und der wird dann auf die Reise geschickt, aber mit der Mission, Geld zu verdienen und dieses Geld zurückzuschicken. Das ist im Prinzip eine moderne Form der Sklaverei innerhalb der Familie. Also es ist nicht so, dass der Migrant im Prinzip ein selbstbestimmtes Leben in Europa sucht. Da müssen wir nochmal unterscheiden. Und da ist es dann eben so, dass die Leute, auch wenn sie gar nicht zum Job kommen, also wenn sie dann in Italien zum Beispiel stranden und gar nicht arbeiten können, werden sie verstoßen von ihrer Familie. Das ist sehr dramatisch, was man da erlebt.
Deswegen nochmal auf seine Geschichte zurückzukommen. Wie hat er das ganze Thema dann, wie ist er das angegangen? Also es gab erstmal die Grundlage Strom. Das reicht ja noch nicht, um dann gleich zwei Restaurants aufmachen zu können.
Ja doch, er hatte natürlich ein Grundkapital. Er musste den Schlepper nicht bezahlen. Das heißt, dieses Startkapital war ja da. Das haben sie dann auch investiert. Und er wollte ja arbeiten. Das ist wirklich ein kräftiger junger Mann. Er ist wirklich klug. Er hat eine gute Schulausbildung, war in Bamako auf dem Gymnasium und hat eben dann gesagt, ich setze meine Fähigkeiten ein und mache das, was mir Spaß macht. Und dieses Restaurant Agriculture, also diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und erster Wertschöpfungstiefe, die ist ja dann auch die, wo man den größten Hebel hat, um Geld zu verdienen.
Was sind denn da die kommenden Branchen, wenn so ein mobiler Solarcontainer im Dorf landet?
Ja, es sind die klassischen Handwerksberufe, die wir letztendlich auch aus den 50er, 60er kennen, bevor wir sozusagen in die Industrialisierung eingestiegen sind und später in Digitalisierung. Also es ist letztendlich, muss man sich vorstellen, der Schreiner im Ort, der hat zum Beispiel jetzt ganz einfache Handhobel und braucht zum Beispiel, um so ein Bett zu fertigen, eine Woche. Und wenn der dann Strom hat, kann der sich eben 2, 3 elektrische Geräte schaffen und kann seine Produktivität 7 oder 10-fachen. Diese Hebel, die sehen wir dann eben bei Schneidern mit elektrischen Nähmaschinen, die sehen wir bei Schweißern. Und da können dann eben einfach Jobs entstehen. Also wir haben jetzt in diesen 20 Dörfern sind knapp 500 Firmen entstanden und die schaffen Beschäftigung und das bringt das ganze Dorf nach vorne.
Thorsten Schreiber und seine Frau Aida haben eine Vision und eine Mission. Sie wollen 3 Millionen Menschen in Afrika, der Heimat seiner Frau, mit Solarstrom versorgen. Ein Gegenmodell im Übrigen zur klassischen Entwicklungshilfe und der Versuch, mit dieser Form des Sozialunternehmertums eine bessere Zukunft zu schaffen für diejenigen, die es am dringendsten brauchen.
Wir stellen uns oft diese Frage, wenn unsere Tochter zum Beispiel in Bamako geboren wäre, statt in Wiesbaden, wie sich ihr Leben, welche ihre Chancen werden. Für uns ist ja Selbstbestimmung das zentrale Element von unserem Unternehmen. Also Empower People, das ist sozusagen unser Leitspruch. Und für uns ist eben ganz wichtig, dass wir den Menschen die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen und eben was aus ihrem Leben selbstbestimmt zu machen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte auch für die eigenen Kinder.
Sie haben Ihr eigenes Leben ja auch nochmal auf den Kopf gestellt. Sie sind eigentlich gelernter Verlagskaufmann, waren im Modebusiness unterwegs. Wie sah Ihr Alltag früher aus?
Naja, früher war ich auch sehr stark von Konsum und mehr Umsatz und diese Themen haben mich umgetrieben. Und als ich dann Aida kennengelernt habe und dann dadurch auch Mali, haben sich meine Werte auch total verändert. Und ich habe mich so ungefähr 2009, 2010 dann sehr stark der Klimaschutzbewegung angeschlossen. Und da sehe ich mich heute auch als Aktivisten und ich nutze unsere Arbeit und auch die Möglichkeiten in tollen Radiosendungen, die hier mitzumachen, eben auch auf diese Themen aufmerksam zu machen, die meiner Meinung nach eben total unterrepräsentiert sind.
Gerade diese Themen werden ja sehr emotional diskutiert, Nachhaltigkeit und Klima. Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, naja, beispielsweise, was im gelben Sack landet, das wird am Ende doch sowieso nur verbrannt?
Ja, ich glaube, Bewusstsein und eben auch diese Möglichkeit, selber was zu tun, also das ist ein großes Glück, was ich eben heute habe. Ich werde von Menschen als Inspiration und unsere Arbeit wird als inspirierend empfunden. Und dadurch kommt man ins Gespräch und Leute sagen dann, ja, was kann ich denn machen? Ich meine, ich kann ja nicht nach Mali und dir helfen. Da sage ich, doch, kannst du auch. Aber eben dieses Bewusstsein, was ist meine eigene Chance? Und da unterschätzen Menschen sehr stark zum Beispiel ihre Möglichkeiten, die sie als Konsument haben, indem sie bewusste Entscheidungen als Verbraucher schaffen.
In ihr altes Leben könnten sie vermutlich gar nicht zurück, oder?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich, die Person, die ich mal war, die kenne ich nicht wieder. Und ich bin froh, dass ich den Wandel auch persönlich geschafft habe.
Sie haben ganz viele neue kulturelle Einflüsse natürlich auch kennengelernt. Musik haben Sie auch kennengelernt. Sie haben Kontakt zu Musikern. Wie erleben Sie diese Seite?
Ja, das ist tatsächlich jetzt in Mali speziell so, dass der Mali, bevor diese Schwierigkeiten mit der Sicherheit war, war Mali eigentlich ein Land, in dem sich auch internationale Künstler in Wüstenfestivals Inspiration geholt haben. Wir haben ganz tolle Künstler. Es gibt ja in Westafrika die Krio-Kultur. Das ist ja vielleicht ausgeholt so ein bisschen wie früher die Minnesänger. Das liegt daran, dass die Menschen eben keine Schriftsprache haben, Analphabeten sind. Deswegen wird wahnsinnig viel an Information und an Kultur weitergegeben über Musik. Und diese Krios wachsen sozusagen auf mit den Familien, die Einfluss haben, die verheiraten sich auch nicht untereinander. Und aus dieser Krio-Kultur sind auch ganz berühmte Künstler wie Salif Keita zum Beispiel entstanden. Und das ist eben das große Glück. Ich habe Salif Keitas Dorf elektrifiziert und habe dann das Glück gehabt, dass ich diese Künstler fast alle kennenlernen durfte. Und die singen zum Teil auch über Ida und mich. Also wir sind wirklich stolz. Wir kommen heute dann eben in diesen gesungenen Geschichten vor.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Mann, der als einer der profiliertesten FDP-Politiker gilt, Alexander Graf Lambsdorff. Lambsdorff war lange im Europaparlament. Er ist heute der stellvertretende Fraktionschef seiner Partei im Bundestag und er äußerte sich in Leute auch über den neu aufgebrochenen Nahostkonflikt, die Gewalt in Israel und in Gaza und die bislang verhaltene Reaktion der Vereinigten Staaten.
Joe Biden macht eine neue Außenpolitik, was Israel angeht. Er stellt sich nicht immer auf die israelische Seite, egal was ist. Das halte ich auch für falsch. Das hat ja Donald Trump gemacht. Er hat mit Netanyahu einfach alles mitgemacht. Das geht nicht. Aber in dem Fall finde ich, muss man klar sein. Es ist absolut inakzeptabel. Es ist der nackte Terror, wenn aus dem Gazastreifen 150, 300, 500, sogar über 1000 Raketen auf ganz normale Menschen in Israel abgeschossen werden, Schulen getroffen werden, Menschen ums Leben kommen. Also das ist in meinen Augen eine Situation, wo es ganz klar ist, Israel darf sich verteidigen und wir stehen an der Seite Israels, gerade als Deutschland.
Wie kann es denn zu einem erneuten Friedensabkommen kommen? Das sind ja die schwierigen Fragen.
Ganz genau. Ich glaube, die Hamas versucht gerade genau das zu torpedieren. Bloß keinen Frieden, bloß keine Entspannung. Israel hat ja in den letzten anderthalb Jahren ungefähr die Beziehungen zu vielen Ländern in der arabischen Welt ganz erheblich verbessert, sogar diplomatische Beziehungen aufgenommen mit Marokko, mit dem Sudan, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da tut sich gerade was.
Weil man verstanden hat, es können auch Partner sein, gerade auf geschäftlichen Ebenen.
Ja, geschäftlich, aber auch, und das ist das Interessante, das sind diplomatische Beziehungen, die begonnen worden sind, ohne dass das Palästinenserproblem schon abschließend gelöst ist. Und das ist was, wo die arabische Welt früher ganz anders drauf war. Und das haben die jetzt geändert und die Hamas stört sich daran. Ist ja logisch. Die wollen natürlich die Spannung, die brauchen diese Auseinandersetzung. Und ich glaube, deswegen ist der Weg, wenn man eine Friedensinitiative vorbereiten will, mit diesen arabischen Partnern und den Amerikanern und den Europäern das zusammenzumachen.
Wobei dann der Iran natürlich nochmal ganz spannend ist. Denn Joe Biden versucht, das Atomabkommen, was Donald Trump aufgekündigt hatte, wieder zu beleben. Und da ist natürlich der israelische Premier Netanyahu ein scharfer Kritiker. Also wie da vorgehen?
Ja, das ist wirklich eine merkwürdige Situation. Da sind wir zum Beispiel anderer Auffassung als die israelische Regierung. Wir sagen, es ist besser, wenn Inspekteure der Atomenergieorganisation im Iran die Anlagen kontrollieren dürfen. Netanyahu sagt, das hat alles keinen Sinn. Wir müssen das Land sozusagen durch Sanktionen in die Knie zwingen. Das hat Trump auch mitgemacht. Das hat aber zu nichts geführt. Tatsache ist, die Raketen, die in den letzten Tagen, in der Nacht, auf Israel niedergegangen sind, werden aus dem Iran finanziert. Und das heißt, der Iran ist die schlimmste Bedrohung für Israel. Aber die allerschlimmste Bedrohung wäre eine Atomwaffe im Iran. Und deswegen ist es richtig, wenn Biden sagt, wie wir Europäer ja auch, das müssen wir verhindern, deswegen brauchen wir das Abkommen wieder in Kraft.
Von Ihrer diplomatischen Erfahrung her gesehen, es gibt ja auch durchaus die Auffassung, da sollte sich der Westen komplett raushalten und Israelis und Palästinenser müssen sich irgendwie zusammenraufen und diesen Konflikt selbstständig lösen.
Das halte ich für ganz falsch. Ich glaube, dass wir als Westen eine Verantwortung haben. Schauen Sie, gerade wir als Deutschland. Israel existiert ja nur, weil es die Shoah gegeben hat, den Holocaust. Also wir haben als Deutsche schon, da hat Frau Merkel völlig recht, als sie sagte in der Knesset, Israels Sicherheit ist Teil der deutschen Staatsräson. Europa, wir sind mit der Region ganz nah verbunden. Interessant, ist ja ganz spannend. Aus europäischer Sicht nennen wir die Region den Nahen Osten. Aus amerikanischer Sicht heißen das der Middle East. Das ist weiter weg. An uns ist das ganz nah dran. Der Westen muss sich da engagieren, muss beide Seiten bearbeiten, dass sie aufeinander zugehen. Nicht mit der Hamas, aber mit den Leuten, die friedlich auf der palästinensischen Seite eine Lösung suchen. Mit denen müssen wir auch reden.
Deutschland im Zeichen von Corona, Deutschland im Zeichen der Einschränkung von wesentlichen Grund- und Freiheitsrechten. Auch darum ging es in Leute, als der FDP-Politiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alexander Graf Lambsdorff in dieser Woche Gast von Nicole Köster war. Graf Lambsdorff über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Ausgangsbeschränkungen vorläufig nicht außer Kraft zu setzen.
Naja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, na, also Karlsruhe ist doch bei solchen Sachen eigentlich immer relativ schnell. Aber die haben sich diesmal, glaube ich, gesagt, dass die wägen ja immer ab, nicht wahr? Was ist schlimmer, wenn wir das jetzt sofort aussetzen oder wenn wir es anwenden lassen und dann später entscheiden? Und da sind sie zum zweiten Urteil gekommen. Da sage ich Ihnen, Frau Köster, das kann ich als Politiker nicht kommentieren. Das sollte ich auch nicht tun. Was das Bundesverfassungsgericht entscheidet, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Sie können es als Bürger kommentieren.
Als Bürger hätte ich es mir zwar anders gewünscht, aber ich akzeptiere, was in Karlsruhe wird.
Jetzt wird ja sowieso erst im Hauptsacheverfahren geklärt, ob genau. Es gegen das Grundgesetz verstößt. Was macht Sie denn als Kläger dann so sicher, dass es gegen das Grundgesetz verstößt?
Naja, Maßnahmen, das ist einfach im deutschen Recht immer so, müssen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Und da kann man schon die Frage stellen, ist beispielsweise nur das Gucken auf den Inzidenzwert von 100 ausreichend, um so weitreichende Freiheitsbeschränkungen vorzunehmen, wie die Bundesnotbremse sie vorsieht? Ist das noch verhältnismäßig? Ist es verhältnismäßig oder erforderlich gar, eine Ausgangssperre ab 22 Uhr für alle zu machen, also auch für diejenigen, von denen überhaupt keine Gefahr mehr ausgeht? Wir sind ja in der Impfkampagne so weit, dass der Bundesgesundheitsminister selber verkündet, er sei so stolz, dass schon ein Drittel der Deutschen eine Impfung habe. Also das ist der gleiche Bundesgesundheitsminister, der aber sagt, wir brauchen diese Ausgangssperre. Also ich glaube, es ist richtig, wenn Karlsruhe sich das unter verfassungsrechtlichen Aspekten anschaut, denn das Grundgesetz gilt auch in der Pandemie.
Es kommen ja immer viele Maßnahmen zusammen. Deswegen ist es so schwierig herauszuklamüsern, welchen Effekt eine einzelne Maßnahme hat. Aber es gab jetzt Forscher von der Universität Oxford, die haben herausgefunden, dass nächtliche Ausgangsbeschränkungen die Verbreitung um etwa 13% reduzieren könnten. Größeren Effekt, nämlich 26%, hätten strenge Kontaktbeschränkungen auf Treffen mit maximal 2 Personen. Also einen Effekt hat es wohl durchaus. Bestreiten Sie den?
Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich einen Effekt. Die Frage ist, ist der Effekt so groß, dass die Beschränkung so umfassend sein muss, wie wir es hier haben. Und wir haben ja die Kontaktbeschränkungen in Kraft. Wir haben die Beschränkungen für Treffen von Privatpersonen, von Haushalten und so weiter. Wir haben das als Freie Demokraten am Anfang der Pandemie ja auch alles mitgetragen. Das war am Anfang ja auch so, dass wir gar nicht wussten, wie verbreitet sich das Virus, wie ansteckend ist es eigentlich. Und da musste man auch ganz klar hingehen und sagen, also pass auf, wir haben eine Situation, mit der sind wir so in der Form noch nicht konfrontiert gewesen. Da haben wir als demokratische, konstruktive Opposition die Bundesregierung unterstützt. Aber irgendwann hatten wir das Gefühl, wir müssen darauf achten, dass hier nicht Freiheitsrechte unter die Räder geraten. Das ist unser Job als eine liberale Oppositionspartei. Und diesen Job nehmen wir wahr.
Jetzt läuft die Klage. Wann, glauben Sie denn, wird es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geben?
Ja, Frau Köster, das wissen Sie doch. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Wann die Richterinnen und Richter in Karlsruhe da entscheiden werden, das wissen nur Sie selber. Ich hoffe, es wird zeitnah geschehen. Ich freue mich ja auch darüber, dass der Impffortschritt jetzt spürbar ist. Und ich hoffe, dass wir im Sommer dann insgesamt eine bessere Lage haben. Aber mir ist wichtig, dass wir anschauen, auch im Rückblick, wenn wir dann sozusagen einmal durch sind durch diese Pandemie, was war eigentlich verfassungsrechtlich in Ordnung und wo macht Karlsruhe ein Fragezeichen dran?
Der Kampf gegen Corona ist auch der Kampf um die Corona-Zahlen und über die Deutungshoheit. Seit einem Jahr ist das das hauptsächliche Geschäft des SWR-Datenjournalisten Johannes Schmidt-Johansen. Er versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, aufzuklären und an die Stelle von Mutmaßungen und Vorurteilen verlässliche Fakten zu setzen.
Viele unserer Politikerinnen und Politiker, wie auch natürlich die große Mehrheit in Deutschland, haben sich mit den Details nicht beschäftigt. Und vor allem auch viele Organisationen haben nicht überlegt, habe ich eine Verantwortung hier, die ich übernehmen könnte und könnte ich was dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen.
Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
Ja, wir erleben immer wieder, dass Politikern nach der Berechnung des Inzidenzwerts gefragt wird und dass sie nicht antworten können. Wir haben aber auch das Beispiel, dass dass wir wissen, dass zum Beispiel die Landesregierung nicht fortlaufend über verschiedene Daten und Indikatoren informiert war. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass das Kabinett morgens aufstand und auf ein Datendashboard geguckt hat und irgendwelche roten Ampeln Warnlichter erzeugt haben, sondern das wird viel mit Papier gemacht, da werden Berichte geschrieben, da werden Entwürfe geschrieben und das ist eben in dieser dynamischen Lage nicht ausreichend, um schnell zu handeln.
Was dynamische Lagen angeht, es gab ja beispielsweise an Weihnachten diesen Ausbruch in den Altenheimen. Wie hat die Politik da reagiert oder anders gefragt, hätte die Politik da anders reagieren können oder anders reagieren müssen?
Wir haben das sehr intensiv recherchiert und es ist immer schwer, hätte Fahrradkette zu machen, aber eines ist klar, die Entwicklung, und das hatten wir vorhin schon mal, dieses exponentielle Wachstum in einer ansteigenden Phase ist das zu beobachten. Und es war sehr früh im November zu sehen, dass es in der ältesten Altersgruppe zu Steigerungen kommt, die man unbedingt stoppen, durchbrechen muss. Und ich glaube, das ist viel zu spät aufgefallen und dann waren eben schon so viele Menschen infiziert, dass wir eben auch tausende Tote zu beklagen hatten.
Was ich nie verstanden habe, was die Alten- und Pflegeheime angeht, warum man nicht zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt hat, also wenn sich alter Mensch und Besucher, wer auch immer und woher auch immer der kommt, begegnen, beide entsprechende Masken und Fremde, die ins Alten- oder Pflegeheim reingehen, verbindlich Test. Das wäre sicher keine 100% Garantie gewesen, aber möglicherweise hätte man ja doch das eine oder andere dann verhindern können, oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, es braucht einfach einen sehr langen Vorlauf und was wir sehen ist, dass die Institutionen nacheinander entscheiden und das macht den Prozess unglaublich lange. Das ist das, was ich mit struktureller Verantwortungslosigkeit auch meine. Wenn ich immer warten muss, bevor meine Vorinstanz entschieden hat, bevor ich handle oder bevor ich weiß, wie ich zu handeln habe, dann dauert das eben sehr lange und man hat im Sommer versäumt, zu überlegen, was passiert, wenn die zweite Welle kommt. Und deswegen haben wir bis heute eben das Problem, dass man auf die zweite und die dritte Welle nicht angemessen reagieren konnte.
Auch ein Mysterium eigentlich, dass die Politik, wenn ich es nicht falsch interpretiere, in dieser ersten Welle im Wesentlichen gut reagiert hat und die Fehler dann in der zweiten und dritten Welle passiert sind.
Ja, man ist in den Sommer gegangen und hat nicht vorgesorgt. Also man muss sich ja auch vorstellen, bei anderen Katastrophen wie dem Hochwasser oder so, da wird ein Krisenstab gebildet, da ist eine permanente Lagebesprechung am Arbeiten. Das war im Sommer nicht mehr der Fall. Das gab es nicht und es gibt es bis heute nicht, dass permanent jemand diese Lage im Blick hat. Und deswegen traue ich es uns auch zu, dass wir in eine vierte Welle rauschen.
Inzidenzwert, R-Wert, PCR-Test, Erst- und Zweitimpfung, alles zusammengerührt in einem Zahlenwirrwarr, dem wir alle miteinander jeden Tag ausgesetzt sind. Johannes Schmidt-Johansen beschäftigt sich damit als Datenjournalist für den SWR. Von Berufswegen, er wertet wissenschaftliche Studien genauso aus wie die Wasserstandsmeldungen aus dem Robert-Koch-Institut und versucht dabei, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Was umso wichtiger ist, wenn man es mit Corona-Skeptikern und Corona-Zweiflern zu tun hat.
Wir kriegen sehr, sehr viele E-Mails, die die Zahlen hinterfragen. Viele sind auch berechtigt und wir beantworten auch alle Zuschriften, weil wir natürlich einen Beitrag dazu leisten möchten, diese oft nicht nachvollziehbaren Zahlen zu erklären. Aber es gibt natürlich auch ein Einfallstor, dass Menschen einfach Schwachsinn produzieren. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, da werden Inzidenzen runtergerechnet, umgerechnet, kleingerechnet im Internet. Da gibt es unzählige Dinge, die passieren. Und das liegt aber auch natürlich daran, dass diese Zahlen anfällig sind dafür, dass man sie hinterfragen kann. Wenn sie präziser wären, wenn sie besser gemacht wären, dann hätten wir auch nicht so viel Schwurbelei drumherum.
Was antwortest du einem Hörer, einer Hörerin, einem Zuschauer, einer Zuschauerin, die sagt, die Gefahr von Corona wird dramatisch überschätzt, Corona ist letztlich wie eine Grippe auch und die Kollateralschäden sind viel, viel größer?
Wir betrachten die Kollateralschäden nicht genug. Da bin ich fest von überzeugt, dass auch hier das Monitoring und die Erfassung dessen, was passiert, nicht ausreichend ist. Aber nur weil hier so viele Missstände sind bei der Datenerhebung, bei der Bekämpfung auch der Pandemie, halte ich das Coronavirus für ein äußerst gefährliches Virus. Es ist ja belegt, dass tausende Menschen gestorben sind und dass unser Handeln auch dazu geführt hat, dass wir müssen uns vor Augen führen. Letztes Jahr sind fast 5000 Menschen in Baden-Württemberg gestorben und dieses Jahr in der dritten und vierten Welle sind nochmal 5000. Also obwohl wir mehr wussten über dieses Virus und wie tödlich es ist, haben wir es nicht geschafft zu verhindern, dass Menschen sterben. Und das halte ich für schlimm.
Was antwortest du jemandem, der sagt, die Nebenwirkungen von Impfungen werden dramatisch unterschätzt und letztlich diese ganze Impfgeschichte ist nur dazu da, dass Bill Gates irgendwann die Weltherrschaft übernimmt?
Alles, was wir tun im Leben, hat ein gewisses Risiko. Wenn ich ins Auto steige, gehe ich ein gewisses Risiko ein. Wenn ich mich impfen lasse, gehe ich ein gewisses Risiko ein. Ich kann mich zu Hause verbarrikadieren, dann leiste ich weder einen Beitrag für mich noch für die Gesellschaft. Dann kann ich nicht arbeiten gehen. Dann passiert mir auch mit dem Auto nichts. Aber wenn ich mich impfen lasse, habe ich ein geringes Risiko, aber ich tue sehr viel für die Gemeinschaft, nämlich, dass wir dieses Virus eindämmen und beenden. Und ich halte dieses Risiko für absolut vertretbar.
Was ist mit Bill Gates?
Da kann man nur, ich glaube, man muss die Ängste der Menschen ernst nehmen. Ich versuche das nicht abzutun, sondern ich versuche zu sagen, ich habe als Journalist meine Arbeit gemacht und ich kann keine Informationen dafür finden, dass das richtig ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.